Welcome to Rhineland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen zur 23. Folge Rheinland Valley. Heute bei uns zu Gast Dr. Lena Holzhauser. Sie ist die Gründerin von Onde Designs und mit ihrem Produkt Backbelt will sie das Leben von Vielreisenden erleichtern. Wie das Ganze funktioniert, wie sie zu der Idee gekommen ist, erzählt sie uns im Podcast und jetzt würde ich sagen, let's go, los geht's. Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business-Podcast für zwischendurch. Heute mit Dr. Henny Lena Holzhauser. Sie ist Gründerin von Onde Design und Erfinder des Backbelts, ein Gurt, um seine Tasche am Koffer zu befestigen. Und frei nach dem Motto Design should not be harmed by function ist der Onde Backbelt ein stylischer Begleiter von Vielfliegern, Businessreisenden und ganz normalen Urlaubern. Außerdem ist sie seit April 2021 Managing Director bei H&P Solutions, ein Familienunternehmen. Unternehmen mit Schwerpunkt Business Development. Hallo Lena.
Hallo. Sehr schöne Begrüßung. Ja.
Habe ich schön ausgeführt, habe ich mir auch gedacht. Ich würde kurz mal auf deinen Werdegang zu sprechen kommen. Du hast deinen Bachelor of Arts in Bamberg gemacht, in European Economic Studies von 2004 bis 2005. War das nur ein Jahr oder hast du 2 Jahre studiert da?
Also ich bin auf jeden Fall der schnellste Bachelorstudent, den man auf der Welt jemals gesehen hat. Nein, also ich habe mit, vielleicht mal kurz ausholen, ich habe mit 17 Abi gemacht, das war ziemlich früh. Dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich muss jetzt direkt was mit Wirtschaft machen und habe dann da angefangen in Bamberg und habe dann ein Jahr später erkennen müssen, hätte vielleicht lieber noch ein Jahr gewartet und das Thema VWL und BWL, das habe ich damals noch nicht so ganz auf die Kette bekommen. Das hat sich dann Gott sei Dank irgendwann gedreht, aber der erste Studiengang war auf jeden Fall mal ein Griff ins Klo.
Dann kam danach an der SRH Heidelberg die Diplom-Betriebswirtin 2006 bis 2009 und der Master in Siegen, den du auch noch hinterher geworfen hast, wo ich gar nicht wusste, dass man sowas in einem Masterstudiengang überhaupt studieren kann. Management of Small and Medium-Sized Enterprises, ja. 2010 bis 2012. Das klingt sehr interessant.
Ist es auch. Also nein, das Thema bei der SAH war eben einfach, dass mir in der Uni damals tatsächlich so das Theoretische alles noch ein bisschen schwierig gefallen ist und deswegen hat das Sinn gemacht, an der Fachhochschule damals so die praktische Perspektive von Betriebswirtschaft noch mal ein bisschen mehr kennenzulernen. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Ich habe mir dann danach in den Kopf gesetzt, dass ich dann halt eben gerne promovieren würde und um halt das machen zu können mit FH musst du halt nachstudieren. Also die Vorschriften sind da halt relativ strikt, das ist ja auch in Ordnung und deswegen habe ich das im Rahmen des Promotionsprogramms in diesem Master Management Mittelstand, ich nenne es jetzt einfach mal so, gemacht und dieser war halt ein halbes Jahr später scheinfrei, man musste da ein Jahr nachstudieren und deswegen habe ich den Master dann noch vollendet. Und das Thema Mittelstand oder Management SMEs ist Gott sei Dank ein Segment, was sich stark entwickelt. Also Vorreiter ist da mit Sicherheit das WIFO, das Wittner-Institut für Familienunternehmen. Und ich habe dann auch später eben dann genau diesen Bereich promoviert, weil eben einfach kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen nicht einfach kleine, große Unternehmen sind, sondern einfach ganz besonders und ganz individuell ticken. Und deswegen kann man sich damit intensiver beschäftigen.
Ja, das klingt auf jeden Fall super spannend. 2019 kam dann die Gründung von Onde Design. Wie bist du zur Gründung gekommen? Was war der initiale Auslöser?
Also ich war ja relativ lange in der Unternehmensberatung und dort ist es ja nun mal so, das wissen wir glaube ich alle und die Hörer wissen es wahrscheinlich auch, dass man extrem viel unterwegs ist und das war bei mir halt eben auch so und ich war auf der Suche nach einer schönen Laptop-Tasche. Für Frauen, also es wäre schön gewesen, wenn das halt ein für Frauen gemachtes Design wäre. Das heißt also, die Tasche sollte mich optisch ansprechen und ich war auf der Suche nach einer, die hinten so einen schönen Kofferriemen hatte. Die Suche war aber ziemlich erfolglos. Also es war tatsächlich so, dass auch Taschen, die preisintensiver waren, zwar nett aussahen, aber keinen Kofferriemen hatten. Und wenn ich viel unterwegs bin, will ich eins, ich will, dass meine Tasche sicher ist. Und dann habe ich überlegt, fange ich jetzt an, Taschen zu designen? Das habe ich dann mal relativ schnell wieder verworfen, weil das mir, glaube ich, einfach in der Form nicht liegt. So, sondern habe beschlossen, einfach alle Taschen aufschnittbar zu machen. Und dadurch kam dann die Idee für den Backbelt. Und tatsächlich ist das jetzt so, dass du eigentlich jede typische Reisetasche, Reisehandtasche bis hin zu kleineren Handtaschen kannst du verlässlich auf den Koffer fixieren. Du musst es nicht mehr festhalten. Wenn du mit deinem Laptop unterwegs bist, ist alles relativ ziemlich safe und bringt auf jeden Fall einen großen Mehrwert.
Ja, genau, das wollte ich auch nochmal kurz erklärt bekommen, weil das, glaube ich, auch für Zuhörer schwer ist nachzuvollziehen. Das heißt, es gibt dann diesen Gurt, da ist die Tasche drin, die wird dann aber wiederum befestigt an der Stange von dem Koffer, wenn ich den hinterher ziehe. Ich meine, man sieht das oft am Flughafen, wenn die Leute ihre Taschen so auf dem Koffer stehen haben, die dann meistens dann zur Seite runterkippt. Das heißt, genau dieses Problem löst du damit?
Genau. Also man kann sich das einfach so vorstellen, dass du hast deine Tasche, du setzt sie quasi wie in so ein Körbchen rein und dann imitiert der Belt quasi die ganz klassische Funktion einer ganz klassischen Laptop-Tasche, halt aber eben nur um die Tasche herum, mit der du halt am liebsten reist. Was halt gerade irgendwie bei weiblichen Vielreisenden wirklich ein Thema ist, weil die meisten reisen halt nicht mit einer großen Laptop-Tasche und dann noch einer Handtasche oder einer größeren Handtasche dabei, sondern in der Handtasche ist der Laptop drin, da ist der Geldbeutel drin, da ist das Tablet vielleicht noch drin. Mit anderen Worten, das Ding ist schwer. Und wenn ich die immer auf dem Koffer festhalten muss, es ist einfach eine Frage der Zeit, bis das Teil runterfällt. Und deswegen habe ich beschlossen, das ist halt einfach so ein Schmerzpunkt für mich gewesen. Und das beobachtet man, wenn man mit offenen Augen durch die Flughäfen und Bahnhöfe, sofern die Welt irgendwann mal wieder normal tickt, läuft, relativ schnell, dass das Problem viele haben.
Sehr cool, sehr cool. Jetzt habe ich aus eigener Erfahrung, beziehungsweise der Trip ist auch schon wieder fast 2 Jahre her, aber als ich in Australien war, da hatte ich so meinen Weekender dabei und der hat hinten so einen Riemen so eingenäht. Der war aber sehr schwer gepackt, weil das halt ein mehrmonatiger Trip war. Und dann ist ich habe den im Handgepäckkoffer gehabt und der ist dann noch das eine oder andere Mal umgekippt. Ich glaube, das Problem an sich lässt sich mit deinem Produkt wahrscheinlich auch nicht so lösen, aber du hast es eben schon angesprochen, so Frauen gerade mit ihren Handtaschen, da ist oft das Problem, dass die Tasche einfach runterfällt. Ist das auch konkret deine Zielgruppe oder sagst du auch Männer, die auch mit ihrer Laptop-Tasche eben unterwegs sind, die dann runterfällt oder auch mit dem Weekender, der jetzt nicht so eine Lasche hinten hat? Was ist da die Zielgruppe?
Also grundsätzlich ist der Backbelt hat eigentlich einen Unisex-Charakter. Das heißt, es ist eigentlich vom Design her sowohl für Frauen als auch für Männer ansprechend. Das Thema ist aber, dass die Problematik, dass ich vor allem, wenn ich als vielreisende Frau unterwegs bin, häufig das Thema habe, ich muss mich immer entscheiden zwischen Design und Funktion. Wenn ich mir zum Beispiel die Vielfliegerkataloge, die Produktkataloge von großen Airlines anschaue, dann ist es leider Gottes so, dass die Seiten, die für Frauen Funktion und Design kombinieren, die kannst du in der Regel an 2 Händen abzählen. Wenn du mal alles abziehst, was Make-up und Schmuck ist. Aber Frauen haben ja, wenn sie viel reisen, genau dieselben Herausforderungen wie Männer. So, und die Produkte für Männer sind oft viel funktionaler, viel durchdachter in einigen Funktionen hinsichtlich des Reisens. Zumindest ist das mein Eindruck, als das für Frauen der Fall ist. Und deswegen ist die Zielgruppe da auf jeden Fall, die Hauptzielgruppe sind auf jeden Fall Frauen, die gerne viel reisen, entweder viel unterwegs sind beruflich oder die halt eben privat viel reisen. Und also der klassische Frequent Traveler eigentlich.
Ja, finde ich sehr cool. Gerade auch der Punkt, dass ich quasi nicht hergehen muss und mir irgend so ein teures Accessoire kaufen muss oder eine teure Tasche kaufen muss, die eben so eine Lasche hat, sondern ich kann das, was ich schon habe, einfach upgraden mit deinem Tool, ja. Oder nicht Tool, sondern mit deinem Produkt. Und es ist ja auch, das musst du mir jetzt erklären, es ist schon multiple verwendbar, oder? Also, weiß ich jetzt nicht, ist das in der Größe verstellbar oder hast du verschiedene Größen?
Genau. Also es reicht tatsächlich, es ist gemacht für sämtliche Taschen, die du eigentlich mit ins Flugzeug nehmen kannst. Das heißt, wenn du jetzt einen Weekender hast, je nachdem, wie groß der Weekender ist, natürlich, also es gibt ja extrem große Weekender, aber so der klassische Weekender passt da zum Beispiel auch rein. Den kannst du dort auch mit sichern. Bis hin halt eben dann, also ich sag mal immer so eigentlich alles, sind so die klassischen Taschen, alles, was so ein Tablet und ein Laptop fasst, das kannst du damit anpassen. Und es ist das Schöne halt eben auch, dass der Backbelt in alle 4 Richtungen, also es sind ja 4 Gurte, größenverstellbar ist. sodass, wenn sich zum Beispiel, wenn du deine Tasche besonders vollgeladen hast, währenddessen unterwegs bist, weiß ich nicht, hast du irgendwie noch eine Wasserflasche drin oder der Schal oder der Mantel oder was auch immer, dann kannst du einfach den Belt ein bisschen größer ziehen und es sitzt immer noch. Ja, also das heißt, die Größenverstellung ist ein ganz entscheidender Punkt. Und was ich auch immer sehr cool finde, ist tatsächlich, dass das Ganze ist ja dann um die Tasche drumherum. Also ich kann das wie so ein Accessoire an der Tasche einfach tragen. Das wertet die Tasche nicht ab. Es kann sie eventuell teilweise sogar aufwerten, wenn sie sehr minimalistisch gemacht ist. Und wenn du es dann auf den Koffer draufgestellt hast und du musst irgendwas rausholen, machst du einfach den oberen Gurt auf. Deine Tasche bleibt aber fixiert. Also selbst wenn du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, sitzt, bist im Büro und willst deinen Laptop rausholen, willst die Tasche aber drauf stehen lassen, dann mach den Belt auf, der hält aber deine Tasche immer noch fest auf dem Koffer. Und dadurch sind also die Inhalte der Tasche immer gut zugänglich und verlierst überhaupt nichts an Flexibilität.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für dieses Intro in dein Produkt. Jetzt befindest du dich ja noch in der Pre-Order-Phase. Sind Probleme aufgetaucht? Das ist immer ganz spannend. Und wenn ja, welche? Habt ihr oder hast du das bis jetzt mit einem Crowdfunding begleitet? Oder wie bist du da aufgestellt?
Ja, also sagen wir es mal so, das Ganze ist 800.000 Mal schwieriger, als ich mir das jemals vorgestellt hatte. Es ist eben einfach so, es ist ein physisches Produkt. Das bedeutet, dass wenn ich sage, okay, wir produzieren das Ding jetzt, dann sind da halt eben auch bestimmte Chargen einfach da. Ich kann nicht quasi über ein Update oder wie auch immer quasi das Problem, was sie vielleicht dann doch zeigt, nochmal beheben. Das heißt, man investiert sehr, sehr viel Zeit in die Produktentwicklung. Das ist quasi das eine. Ich bin im April 19 gestartet. Das Ganze besteht ja aus nicht genutztem Automobilleder. Das kommt dann eben von einem relativ großen Automobilzulieferer, der seinen Sitz auch in den USA hat. Und da war es eben einfach so, dass es sehr lang gedauert hat, bis das Ganze nochmal durch den Genehmigungsprozess lief. Ja, weil wenn du dann irgendwie auch nochmal kleine, Stichwort Produktentwicklung, kleine Sachen nochmal änderst, dann muss das wiederum irgendwie von den Operations, von der Produktion nochmal abgesegnet werden, dass es tatsächlich auch möglich ist. Das Ende vom Lied ist also April 19 gegründet. Dann 5 Monate später, im September, konnte ich dann endlich richtig loslegen, weil von überall quasi dann das Go kam. Dann ging es halt in die Richtung mit der Näherei, das alles abzuklären. Die Schritte sind also so, das Leder kommt zum Automobilzulieferer, wird gesichtet, es kommt raus, es sind winzige kleine Spots auf dem Leder drauf. Das Thema in der Automobilzulieferindustrie ist, dass die, um den Autoinnenraum auszugestalten, brauchst du sehr große Flächen. Und wenn kleine Spots quasi auf dem Leder draus sind, führt das zum Ausschluss von ganzen Lederhäuten. Und dadurch hast du einen Ausschluss von um die 50%, was unglaublich hoch ist. So, und indem ich aber quasi einfach um diese kleinen Fehlerchen drumherum schneide, führe ich quasi dieses Leder einem neuen Lebenszyklus zu. Und eine neue Verbindung zu. So, dann geht's weiter und damit, das wird dann noch die nächste Herausforderung, dadurch, dass es eben ein neues Produkt ist, du also nicht in bestehende Produktionsabläufe, beispielsweise wie bei einer Taschenhersteller, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise abzuwerten, um Gottes Willen, aber wenn ich etwas komplett von null aufziehe, das Produkt aufziehe, dann muss ich erstmal die sämtliche Produktionsabläufe definieren und das bezieht sich auch dann auf die Näherei, die Teile zusammenführt. So, und da war es so, dass dann hatte ich in der ersten Näherei, das hat eigentlich alles ganz gut geklappt, alles in Ungarn, sah alles ganz gut aus. Dann haben die aber gesagt, nee, können wir doch nicht machen nach ein paar Monaten, also fängst du wieder von vorne an. Dann suchst du wieder Nähereien, dann haben die wieder gesagt, oh nee, ja, alles klar, finden wir interessant, ja, aber können wir in der Form nicht abbilden. Denn das Besondere ist ja auch, dass der Backbelt so geschnitten wird, das ist quasi auf 6 Zentimeter Breite geschnitten und dann wird das Ganze umgebuckt. Ja, also einmal quasi einmal umgeklappt und dadurch hast du von vorne wie von hinten eine sehr ebene Fläche, was einen sehr eleganten Eindruck macht. Und dieses Umbuggen, das alleine auf die Reihe zu bekommen und einen Lieferanten, den ich jetzt Gott sei Dank mittlerweile habe, die Zusammenarbeit so abzustimmen, dass das alles passt, ist ein Riesenthema. Du musst das ganze Thema Qualität definieren bei den Lederlieferanten. Dann geht's weiter mit den Metallteilen. Die Metallteile habe ich, weil es halt eben keine, wenn ihr die Flugzeugschnalle euch mal anschaut, seht ihr vorne halt irgendwie so eine, die ist inspiriert von der Flugzeugschnalle. Also das Ganze habe ich mir selber auch ausgedacht, so diese ganze Systematik. Und dann hast du aber das Thema, klassischerweise sind solche Schnallen so gemacht, dass sie in Taschen eingesetzt werden und sind dann irgendwo im Zwischenraum irgendwo verwurstelt, damit halt eben keine Beschädigung durch die Befestigung, wie diese Schnalle festgemacht ist, passieren kann. Das ist aber in der Form beim Backpack nicht gegeben. Also muss man sich da auch wieder überlegen, wie schütze ich die Tasche, die damit eingeschnallt ist, dass da um Gottes Willen keine Beschädigung passiert. So, und all das, auch hier wieder Produktentwicklung von Null auf, zusammen mit dem Metalllieferanten aus Norditalien, auch da zu überzeugen, lass uns das Produkt gemeinsam machen. Wenn du als kleines Startup ankommst bei einem Lieferanten, der halt sämtliche Luxuslabels beliefert, das ist nicht so ganz einfach, das zu pitchen, ja. Und das hat halt auch nochmal lange gedauert. Ende vom Lied, im Februar 2020 sollte es losgehen. Und jetzt frage ich euch, was kam dann?
Ja, bekanntermaßen Corona.
So, und dann in der Zeit musst du kein Produkt für Vielreisende launchen, sodass ich das Ganze dann nochmal verschoben habe. Und dann habe ich im September, Oktober letztes Jahr mit der Pre-Order gestartet. Auch da wieder ganz langsam. Und auch das ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her. Einfach weil dann war es so, dann konnte die Näherei nach Ungarn nicht einreisen zu ihrer Product Facility über Monate. Dann gab es wieder Lieferschwierigkeiten, weil die Metallteile aus Bergamo kamen und bekanntermaßen war Bergamo extrem schwierig. Also unfassbar lange Koordinationsaufwände führen halt eben dann dazu, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass ich jetzt hoffentlich, wenn alles gut geht, Mitte August die Auslieferung starten kann. Aber dass das so langwierig ist und so schwierig ist, glaube ich, ist, wenn ich das von außen sehen würde, würde ich sagen, was macht die da? Aber ich kann sagen, es ist tatsächlich ein Kampf, aber es sieht ganz gut aus jetzt.
Man hört definitiv die Begeisterung für dein Produkt und auch die Idee bei deiner Ausführung raus. Auch das Herzblut, was da reingeflossen ist. Gerade auch, glaube ich, so den Sourcing-Prozess hinzukriegen für die Produkte. Jetzt muss ich an der Stelle mal eine doofe Frage stellen, weil du dich eben so gut auskanntest mit dem Verschnitt von den ganzen Ledern in der Autobranche und so. Warst du im Consulting-Bereich in der Automobilbranche unterwegs irgendwie?
Ja,
genau. Da die Idee so ein bisschen?
Also ich habe über die Automobilzulieferindustrie promoviert schon. Das heißt also, dieses Thema liegt mir bereits. Und dann war ich zuletzt bei EY in der Automotive-Sparte und habe dort eigentlich Vertriebsstrategie B2B gemacht und war also, es ist quasi mein Home-Turf, so ein bisschen, wenn man das so möchte. Also Automotive und Automotive Supplier, das ist schon so ein bisschen mein Steckenpferdchen.
Sprich, du hast dann auch in deiner Idee eigentlich jetzt zwei Probleme, die du erkannt hast, kombiniert, oder? Einmal aus deiner eigenen Erfahrung mit der Tasche, wo du viel verreist bist, dass die eben nicht auf dem Koffer gehalten hat. Und dann zweitens aus deiner praktischen Erfahrung, sage ich jetzt mal, im Job, wo du gesehen hast, ey, da bleibt so viel Verschnitt beziehungsweise vernarbtes Leder etc. übrig, was ich dann verwenden kann.
Ja, wobei, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, na ja, nicht so ganz. Also die, natürlich, ich habe geschaut, welche Möglichkeiten gibt es eventuell, damit man dem Ganzen auch einen Upcycling-Charakter geben kann, weil es einfach massiv Sinn macht und das Thema Sustainability, wir wissen es halt eben, sich eigentlich durch alles durchzieht und wenn man was nutzen kann, was bereits da ist, dann sollte man das auch tun. Die finale Idee, das wirklich mit dem Automobilleder zu machen, ist, wie das einfach oft so ist, über einen Austausch mit einem Freund entstanden, der da wiederum Kontakte in diesem Zuliefererbereich hatte. Und dadurch ist dann halt eben auch diese Partnerschaft mit GSC Automotive entstanden.
Ja, super interessant. Was mich jetzt noch super interessieren würde, wäre gerade jetzt hinsichtlich des Starts dann jetzt in näherer Zeit, wie viele Pre-Orders hattet ihr bis jetzt?
Oh, das ist ein Betriebsgeheimnis.
Okay.
Also ich würde mir wünschen, dass es mehr wären, aber natürlich, ich kann es dir vorstellen, eine Pre-Order ist das, was natürlich immer so ein bisschen zurückhält. Ne? Also ich meine, das ist schön, das ist nett und wenn man das im Rahmen von einer Kickstarter-Kampagne macht, dann ist das irgendwie auch nochmal was anderes. Ich habe mir das mit Kickstarter auch überlegt, aber auch da wieder zu einer Zeit, wo ich das dann hätte machen können und wollen, war Corona schon da. Und in der Zeit weiß ich nicht, ob es wirklich irgendwie so viel gebracht hätte, die Zeit und Energie da reinzustecken. Deswegen habe ich mich damals dagegen entschieden.
Dann hängt natürlich auch viel an so einem richtig schönen Marketing-Push ab zum Start. Hast du dir da Gedanken drüber gemacht? Welche Marketingstrategie verfolgst du? Was wird bespielt? Was wird nicht bespielt? Kannst du da einen kleinen Einblick geben?
Ja, klar, gerne. Also ich meine, natürlich spielt das Thema, wie bei uns allen, glaube ich, einfach Social Media mit Abstand die größte Rolle, einfach weil du darüber dann halt deine entsprechende Reichweite aufbauen kannst, darüber kannst du deine Community aufbauen. Aber auch da ist es einfach so, dass, weiß nicht, das ist vielleicht auch irgendwie vielleicht manchmal so ein bisschen so eine Typfrage. Ich tue mich da mit dem Social Media manchmal so ein bisschen schwer offen gestanden, weshalb ich hier und da froh bin, dass ich mir immer wieder Tipps holen kann, weil es bei mir nicht so natürlich funktioniert, wie das vielleicht irgendwie bei anderen läuft. Also das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen so ein Nachteil, den ich bei mir persönlich da in dem Punkt sehe, einfach weil, ja, wie gesagt, es ist nicht so ganz, ich nutze es privat relativ wenig tatsächlich. Und was ich halt mache auf meinem eigenen Kanal auf On the Designs, ist, dass da hängt halt so 100% das Herzblut drin. Und das hat sich auch sehr schön entwickelt, aber natürlich würde man sich wünschen, dass da noch ein bisschen mehr Musik drin ist, das ist klar. So, und deswegen guckt man immer rechts und links. Es gibt jetzt die ersten Influencer-Kampagnen, die einem zum einen mich angeschrieben haben oder ich habe die angeschrieben, wo man da mit denen zusammenarbeitet. Es wird jetzt das heißt, es ist quasi dieses ganze Thema Social Media, und dann auf der anderen Seite schaut man aber doch dann irgendwann auch mal so in Richtung außerhalb von Social Media. Was kann man da machen? Und da gibt es eine extrem coole Partnerschaft. Ich darf es leider noch nicht sagen, wer das ist. Aber es wird im August passieren. Es ist ein sehr, sehr namhafter, großer Partner, wo ich sehr glücklich bin, das da reingeschafft zu haben.
Ja, klingt gut. Wir sind gespannt, was da kommt. Schließt auch direkt so an das nächste Thema an, was mich interessiert, und zwar, welche Vertriebskanäle du anstrebst. Ich glaube, momentan hast du nur den Online-Shop, wo die Pre-Orders möglich sind. Aber mittelfristig, wir haben am Anfang schon mal drüber gesprochen, sind vielleicht auch, weiß ich nicht, Lufthansa und Co., Bordmagazine interessant oder die Bordshops oder auch, weiß ich nicht, Duty-Free-Shops, sofern sie halt noch gibt nach Corona, da sind ja auch viele in den Flughäfen weggebrochen, aber was ist da so der Zielverkaufskanal, was du anstrebst?
Also im Endeffekt genau das, was du gerade eben auch schon beschrieben hast, ne? Also natürlich sind das die Verkaufspunkte dort immer, wo der Schmerzpunkt besteht, dort möchtest du natürlich präsent sein. Und das bedeutet, dass ich natürlich irgendwie daran arbeite, mich in die Richtung der Flughäfen zu bewegen. Ich bewege mich in Richtung, aber auch in Richtung von natürlich von Partnern im Bereich Luftfahrt und Fluglinien. Das ist halt etwas, was natürlich wünschenswert ist, wenn man sich in die Richtung bewegen kann. Und dann ist es aber auch so, dass man schaut, dass man vielleicht hier und da an eine Kooperation mit einem schönen Concept Store hinbekommt. Das sind halt so Themen. Ich fange an, weil ich einfach die Rückmeldung dahingehend sehe, in den USA ist die Rückmeldung sehr gut, sodass ich da schaue, was passiert da so, mit wem kann man zusammenarbeiten. Da wird es eine sehr schöne Kooperation geben mit einem lokalen Modelabel, mit dem man dann zusammen Shootings macht. Und dadurch langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen der Schlüsselsatz. Wird das Ganze halt so langsam.
Ja, sehr cool, sehr cool. Nächster Punkt. Gibt es aktuell am Markt schon ein Produkt, was irgendwo vergleichbar ist, wo du sagst, es ist ein Konkurrent direkt, vielleicht auch indirekt, weil es nur eine ähnliche Funktion hat, wovor du vielleicht ja nicht Respekt hast, aber wo du sagst, dagegen kämpfe ich an?
Also Als ich den Blackbelt, er hat ja im Produktschutz, sowohl halt eben in Deutschland als eben auch international, was ich gemacht habe, ist, und das kann ich im Übrigen auch nur jedem raten, der einen Produktschutz beantragen möchte, ist ein Rechercheauftrag beim Deutschen Patent- und Markenamt. Das kostet 250 Euro, glaube ich, um die Ecke, also nagel mich nicht drauf fest, aber so um die Ecke, was ein Bruchteil von dem ist, was du bezahlen würdest, wenn du einen Patentanwalt daran setzen würdest. Und dann bekommst du einen Überblick über sämtliche, über weltweit registrierte Produkte, die ja nur in irgendeiner Art und Weise ähnlich sind mit dem, was du vorhast. Und so habe ich beispielsweise in Japan ein Produkt gesehen, die halt eben, wo das, was nicht verfügbar ist, aber was zumindest mal registriert ist, was ein horizontaler Belt ist. Also einfach, was sie gemacht haben, ist, dass du, der Backbelt ist ja noch vier Seiten und sichert noch vier Seiten. Und in dem Fall ist es so, dass es einfach nur horizontal einmal um die Tasche rumgeführt wird und dann auf den auf das Koffergestänge aufgesteckt wird. Und ein sehr ähnliches Produkt wie dieses japanische gibt es in Kalifornien, die auch, ich weiß jetzt ja gar nicht mehr, wann die gestartet sind, aber so alt sind die auf jeden Fall auch noch nicht. Die im Übrigen auch mit einer Pre-Order gestartet sind, die sich auch relativ lang hingezogen hat. Also von daher, der Schmerz ist, glaube ich, irgendwie relativ weit verbreitet. Und natürlich guckt man dann halt eben auf dieses Unternehmen halt irgendwie dann auch drauf und schaut sich an, wie entwickeln die sich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Welt ist groß genug. Und wenn halt irgendwie es woanders, weil der Bedarf dafür ist da. Und das Schöne ist ja, wenn du Wettbewerber siehst, die diesen Bedarf auch sehen und damit auch starten und genauso Zeit investieren, dann bedeutet das nicht immer, dass es jetzt was furchtbar Schlechtes ist. Natürlich muss man sich dann umgucken, orientieren und sich weiterentwickeln. Aber ich glaube, dass das Signal positiv ist, man muss halt ackern, um sich halt eben dann entsprechend zu differenzieren und zu sagen, was der Vorteil vom eigenen Produkt ist.
Das heißt, da kam dann auch die direkte Konfrontation mit Konkurrenzprodukten, die du vielleicht vorher noch gar nicht gesehen hattest?
Ja, na klar. Also ich meine, also wie gesagt, dieses Produkt ist sehr ähnlich wie das, was ich halt in Japan gesehen hatte. Aber natürlich stehst du da irgendwie erstmal wieder Ochs vom Berg, guckst den Bildschirm an und denkst dir so, F und noch drei weitere Buchstaben. Aber dann ist es halt einfach nur mal so, meine Güte, also wenn du dir anguckst, du entwickelst irgendeine App und dann gibt es irgendwie jemanden, der eine ganz ähnliche Geschichte dann macht, du hast aber vielleicht ein anderes Pricing-Modell oder differenzierst dich über irgendein anderes Thema, dann ist das halt so, ja, wenn du ein starkes Produkt hast und du kannst dich vernünftig differenzieren, musst du auch keine Angst davor haben, also was heißt, du musst aber den Respekt haben, du musst es immer vor Augen haben und auf dem Schirm haben, aber es bedeutet noch lange nicht, dass dadurch das eigene Produkt zersägt wird.
Und es sind ja trotzdem immer noch zwei weitere Kontinente, einmal Asien, einmal Amerika, das ist ja zum Glück auch noch weit genug weg von Europa und ja, vielleicht dann wird es erst enger, wenn du wirklich expandierst und dann auch mit aber hast du schon gesagt, ne, Amerika bist du auch schon dran mit der Boutique.
Das eine ist quasi einfach nur das Modelabel, mit dem ich dann in Zusammenarbeit mache. Was ich jetzt gemacht habe, weil ich halt eben den Partner in den USA habe, was im August starten wird, ist ein Logistikzentrum in Houston, die quasi das komplette Fulfillment für mich machen, weil das ist halt eben einfach ein Thema, wenn ein US-Kunde kauft, dann ist es aus meiner Sicht inakzeptabel zu sagen, ja, wart mal ab, vielleicht ist es irgendwie in 20 Arbeitstagen bei dir, aber durch den Zoll muss es auch noch und ja, also das ist halt irgendwie eine Customer Journey, die willst du nicht. Und deswegen halt eben halt auch da schon die Vorbereitung hinsichtlich Fulfillment.
Okay, das heißt, da bist du aber auch dann gut vorbereitet und startest direkt mit einem Fulfillment-Dienstleister, was wir ja auch aus eigener Erfahrung sagen können, teilweise sinnig ist, teilweise nicht so sinnvoll. In deinem Fall jetzt, glaube ich, super, super sinnvoll, dass man halt lange Lieferzeiten umgeht. Hättest du zum Ende unserer Folge noch ein persönliches Learning für Gründer? Wir haben, glaube ich, schon viele Sachen angesprochen, aber gibt es da noch was heraussticht?
Ich glaube, also so getreu dem Motto, nur weil andere sagen, dass es halt nicht funktioniert, bedeutet es halt noch lange nicht, dass es nicht funktionieren kann. Und wenn man seine Hausaufgaben macht und man weiß, dass die Rahmenbedingungen eigentlich da sind, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall, guck mal, ich habe das Vielfliegerprodukt und jetzt gerade zu beurteilen, ob das Ding fliegt im wahrsten Sinne des Wortes oder nicht, ist völlig unmöglich. In Zeiten von Corona kannst du nicht beurteilen, ob das Ding funktioniert oder nicht. Natürlich waren zeitweise irgendwie Gedanken der Aufgabe, aber wenn man schon so viel Zeit investiert hat, fuck it und rock'n'roll. Also das ist ich habe so einen schönen Spruch, I'd rather have a life of oopsies or something rather have a life of oh wells than what ifs. So, und das ist, glaube ich, so, beschreibt es ganz gut.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese vielen Infos zum Backbelt und zu On the Design. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir starten jetzt aber noch in unsere Kategorie Private Insights. Wir haben 6 Fragen für dich vorbereitet. 3 unternehmerische, 3 private. Und damit startet der Leon jetzt, wenn du bereit bist. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit. Ich halte mich fest.
Welche Nachricht bezogen auf On the Design war bis dato so die unangenehmste oder ungemütlichste?
Lieferverzögerung.
Mittlerweile eine längst überholte Frage, was ist deine größte Stärke? Wie schätzt du dich selbst ein?
Durchhaltevermögen.
Kurz und knackig. Wer ist dein unternehmerisches Vorbild?
Oh Gott. Kann ich dir gar nicht sagen.
Auch
kann ich dir wirklich nicht sagen. Also das ist kann ich nicht sagen.
Okay, dann machen wir weiter mit den privaten Fragen. Deine Lieblingsfarbe vom Backbelt?
Schwarz.
Es gab noch 3 weitere, oder? Du hast insgesamt 4 Farben. Welche waren die anderen 3?
Das Rot, das Silky Beige, das ist ein sehr schönes, helles Beige, und das Haselnussbraun.
Alles klar. Dann dein Lieblingsreiseziel, wenn wir schon beim Vielfliegen sind?
Island.
Und fliegen oder Bahnfahren?
Oh.
Schwierig.
Schwierig. Am liebsten Autofahren. Zählt das? Geht das?
Das ist mir tatsächlich, habe ich da gar nicht dran gedacht, aber das ist natürlich auch eine Option, die man wählen kann. Jawohl, Lena, vielen Dank für die Podcast-Aufnahme. Es hat sehr viel Spaß gemacht und auch nochmal so ein Blick in ein Startup zu bekommen, das noch in der Pre-Order-Phase ist. Wir hatten als ersten Gast Franziska Schaal, die war da auch noch nicht am Markt, als wir sie interviewt hatten. Deswegen ist das immer sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns vielleicht auf ein Follow-up nach dem Start.
Sehr gerne.
Das wäre super. Ja, dann an dieser Stelle nochmal vielen Dank und wir verabschieden uns. Mach's gut.
Mach's gut. Ciao.
Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.